Berater Dartmann, Sie waren beim ersten runden Tisch am 23. zum Thema sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Was war für Sie das Neue und Interessante bei diesem Erlebnis des runden Tisches?
Das Interessante war für mich, dass hier sehr viel Kompetenz versammelt war und auch die Beteiligten, die wirklich seit Jahren und Jahrzehnten teilweise sich in diesen Dingen einsetzen, also alles vom Kinderschutzbund über den Weißen Ring, über Opferhilfen bis dann aber auch Rechts, also Vertreter der Gewerkschaften, Erziehung und Wissenschaft oder vom Olympischen Sportbund. Das waren also eine ganze breite Palette von Teilnehmern, die eigentlich alle mit viel Expertise dort sitzen und eigentlich nur darauf gewartet haben, dass die eines Tages mal abgerufen wird, um dann auch vielleicht in konkreten Aktionen zu münden. Also eine der Ministerinnen sagte, es scheint, dass wir genug an Papieren haben, dass es da nicht mangelt, sondern dass es wirklich darum geht, die Dinge jetzt zu implementieren und zu effektiven Formen kommen, diese Erkenntnisse, die von vielen Seiten da sind, auch jetzt umzusetzen und den Kindern und Jugendlichen sozusagen, und dass es denen dienen kann.
Der runde Tisch wurde also doch nicht, wie man vor ein paar Wochen noch hätte denken können, zu einer Art Tribunal gegen die katholische Kirche.
Nein, das war allein, wenn man sich die Teilnehmeranzahl anschaut, wenn man alles in allem rechnet, sind überhaupt nur 5 Teilnehmer der von der katholischen Kirche gewesen. Und es waren eben noch andere gesellschaftliche Gruppen dort vertreten. Und es ist sehr deutlich geworden, schon im Titel, dass es hier um eine Sache geht, die weit über die Kirchen hinaus und die aktuellen Konflikte, die aktuellen Skandale und Missbrauchsfälle, die aufgetaucht sind, zu tun hat. Der Titel offiziell heißt auf dem Schreiben der Bundesregierung, Runder Tisch sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Also allein dieser Titel macht deutlich, es geht um ein wirklich großes gesellschaftliches Problem, wo es nicht darum handelt, jemanden auf die Anklagebank zu setzen, sondern wirklich jetzt eine große Thematik aus Anlass dieser traurigen Missbrauchsfälle, die jetzt hochgekommen sind, wirklich in den Fokus des öffentlichen Interesses und nicht nur in Interesse, sondern in der öffentlichen Aufmerksamkeit und der Aktion zu stellen.
Wenn man Sie eben reden hörte, hat man das Gefühl, es waren gar nicht die Ministerinnen, die Neues zu sagen hatten, sondern eher die Experten. Was denn?
Ja, ich denke zum Beispiel also etwas an, was der Professor Bayer hat mich da sehr beeindruckt, jemand, der eben von der Bedeutung der Täter Früherkennung gesprochen hat und da auch sagt, dass seitens des Staates oder der Behörden natürlich sehr wenig an Unterstützung bisher geschieht. Also häufig konzentriert man sich im Augenblick und sagt, es geht um die Opferperspektive, was völlig richtig ist, aber meint, damit wäre die Opferforschung und die Konzentration auf die Opfer das Wichtige. Es ist das Wichtigste. Es ist, glaube ich, deutlich geworden, dass man das eine tun und das andere nicht lassen darf. Also es geht um, wenn es um Prävention geht, geht es sowohl um die Täterfrüherkennung und die Arbeit mit den Tätern und möglichen Tätern, als auch mit der Frage, wie Opfer und potenzielle Opfer geschützt werden können und wie ihnen auch Gerechtigkeit widerfahren kann. Also beide Aspekte gleichermaßen in den Blick zu nehmen, ist, glaube ich, wichtig.
Dr. Bayer von der Charité kümmert sich um Täter bzw. mögliche Täter von Pädophilie in Berlin. Was sind weitere interessante Experten, die Sie dort kennengelernt haben?
Ja, ich fand sehr interessant die Aspekte vom Richterbund und ich bin jetzt nicht ganz genau sicher, ob welcher von den Rechtsanwälten, aber es war der Deutsche Anwaltverein vertreten, der Deutsche Richterbund, die Bundesrechtsanwaltskammer, der Bundesgerichtshof. Allein das zeigt, dass hier auf der Ebene der juristischen Experten sehr viel Kompetenz da war. Und da war zum Beispiel einer der wichtigen Punkte für mich die Frage Anzeigepflicht versus Schweigepflicht. Das ist ja ein wirklicher Konflikt, der deutlich geworden ist und es gibt eine Tendenz, im Augenblick alles an die Öffentlichkeit zu zerren, wenn ich es mal so polemisieren darf, damit auch vieles an die Staatsanwaltschaft zu verweisen, wo man in einem zweiten Nachdenken vielleicht nochmal fragen kann, wem dient das eigentlich? Und eine der wichtigen Aussagen in dem Zusammenhang fand ich, dass wir eine Vertrauenskrise haben, dass das ganze Missbrauchproblem, also der Missbrauch selber, ein Missbrauch des Vertrauens ist, was aufgebaut ist. Und dass es eher darum gehen muss, Vertrauen wiederherzustellen, als eine sozusagen gläserne Gesellschaft zu schaffen, in der es überhaupt gar keine Notwendigkeit mehr für Vertrauen gibt, weil alles sozusagen sofort durchleuchtet ist. Eine solche völlig transparente, gläserne Gesellschaft ist keine vertrauenswürdige Institution. Und das wurde auch deutlich von den Juristen interessanterweise, dass sie auch gewarnt haben, zu hohe Erwartungen oder zu starke Erwartungen zu haben an die Juristen und an die, ja, was das Rechtswesen überhaupt tun kann. Auch im Sinne einer Skepsis seitens der Strafrechtler, ob denn eine Verschärfung der verschiedenen Strafmaß etc., ob das wirklich die Abschreckung bringen würde, die man sich erhofft davon.
Nach der Dynamik der gegenwärtigen Debatte bekommt man aber das Gefühl, wenn die Kirche nicht von sich aus die Anzeigepflicht festschreibt, wird ihre Vertrauenskrise jedenfalls weitergehen.
Ja, ich bin also da ziemlich sicher, dass dieser runde Tisch diese Frage der Anzeigepflicht sehr genau durchdenken wird und hier die verschiedenen Aspekte miteinander ins Gespräch bringen wird. Ich bin also da zuversichtlich, dass es hier keine einfache Lösung geben wird, die die Rechte und die Interessen der Opfer ignoriert. Es ist ein schwerer Konflikt, aber es wurde auch eben von den Opferverbänden gesagt, dass eine einfache Anzeigepflicht in allen Fällen doch zumindest problematisch ist.
An diesem Montag treffen sich deutsche Bischöfe, um über eine Neufassung der Leitlinien zum Umgang mit Missbrauchsfällen zu beraten. Sollten die deutschen Bischöfe, sollte die deutsche Kirche erst die Ergebnisse des runden Tisches abwarten, wann auch immer die mal vorliegen werden?
Ich gehe davon aus, dass es hier jetzt um eine Sicherung von bestimmten Erkenntnissen handelt, die man hat und dass man auch zeigen will, dass die Kirche durchaus bereit ist, diese Richtlinien zu überarbeiten und zu verdeutlichen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass man hier nicht einfach sozusagen und ohne Problematisierung das Thema der Anzeigepflicht festschlagen wird oder festlegen wird.
Noch eine Frage zur Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Die leistete sich ja vor Zustandekommen des runden Tisches einen ziemlichen Schlagabtausch mit Erzbischof Zollitsch, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Wie wirkte denn Frau Leuthäuser-Schnarrenberger am runden Tisch? Doch noch ein bisschen latent aggressiv, sagen wir mal, oder eingefangen?
Ich habe da keine Aggression gemerkt. Ich habe da im Gegenteil in den Bemerkungen von sowohl Bischof Ackermann als auch der Bundesjustizministerium einen gegenseitigen Respekt gespürt und auch einen Rückblick auf einen sicher auch nicht ganz leichten, wie es nennen, Schlagabtausch aber der insgesamt dazu geführt hat, dass man sich heute besser versteht und auch gegenseitig als Partner versteht und auch anerkennt, dass man doch erheblich weitergekommen ist im gemeinsamen Gespräch und in den gemeinsamen Anliegen.
Auch das Thema DDR spielte eine Rolle beim runden Tisch. In welcher Hinsicht?
Ja, es ist ja durch die Frage der Heime in der DDR eine Thematik aufgekommen, die jetzt so zwischen den verschiedenen runden Tischen hängt. Der damalige runde Tisch zum Thema Heimkinder ist ja sehr deutlich begrenzt auf eine Thematik des Westens, 50er und 60er Jahre. Und das ist sozusagen schon eine komplizierte Geschichte. Jetzt kommt die Frage, wie die DDR, die alte DDR-Geschichte in dem Zusammenhang aufgearbeitet werden soll und muss. Und es ist zumindest deutlich geworden, dass man hier nicht nochmal auf einen dritten runden Tisch warten wird, sondern versuchen wir, diese Dinge auch mit zu integrieren. Das wird vielleicht dann noch einmal ein eigener Akzent werden in der kommenden Arbeit der verschiedenen Arbeitsgruppen, die es ja gibt.